Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Glaubenssachen.
Und dazu begrüßt sie Klaus Krämer. Noch kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ein junger jüdischer Mann von zwei Polizisten verhaftet und abgeführt.
Als ich so ungefähr 200 Meter vom Polizeirevier war, habe ich zu denen gesagt, passen Sie mal auf, hier auf dieser Stelle können Sie mich erschießen. Denn das, was ich alles bis jetzt durchgemacht habe, das mache ich nicht nochmal durch.
Wie die Sache ausging und was der Holocaust-Überlebende Rolf Josef bis heute so alles macht, erfahren Sie bei uns. Danach geht's nach Rom.
Ich habe in meiner kurzen Ansprache beim Papst gesagt, dass ich mich sehr freuen würde darüber, wenn es bis 2017 eine kritisch-konstruktive Würdigung des Wirkens Martin Luthers aus römisch-katholischer Sicht geben könnte.
Was Johannes Friedrich, leitender Bischof von Deutschlands Lutheranern, beim Papst wollte, erzählen wir Ihnen. Dass er ausgerechnet vergangene Woche in Rom war, hat mit einer Romreise Martin Luthers zu tun. Mehr in einem Schwerpunkt. Dass homosexuell lebende Pfarrer gemeinsam mit ihrem Partner im Pfarrhaus wohnen dürfen, hat inzwischen den Protest von 8 ehemaligen evangelischen Bischöfen hervorgerufen.
Es geht nicht nur um die Öffnung des Pfarrhauses, sondern es geht überhaupt darum, ob homosexuell lebende Christen ordiniert werden und in den Pfarrdienst aufgenommen werden können.
Altbischof Ulrich Wilkens. Mehr erfahren Sie gegen Ende dieser Ausgabe. Zuerst aber das. Wie will ich sterben, alle medizinischen Möglichkeiten ausnutzen oder ab einem bestimmten Stadium auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten? Solche Fragen stellen sich immer mehr Zeitgenossen. Im September 2009 hat der Bundestag die rechtliche Verbindlichkeit von Patientenverfügungen gestärkt. Damit kann jeder Einzelne vor seinem Tod erklären, was er will, wenn er selber nicht mehr entscheidungsfähig ist. Die beiden großen Kirchen waren mit diesem Gesetzentwurf nicht zufrieden. Nun haben sie am Mittwoch in Köln ein neues Formular vorgelegt, mit dessen Hilfe man aufgrund der veränderten Rechtslage verantwortliche Entscheidungen zum Lebensende treffen kann. Christoph Fleischmann traf bei der Vorstellung auch den sächsischen Landesbischof.
Ich werde also mit meinen eigenen Eltern, die Gott sei Dank beide hochbetagt leben, in der nächsten Zeit über diesen Katalog auch einmal zu sprechen haben. Bin so ein bisschen gespannt darauf, wie Sie das in Ihrem Alter dann auch sehen werden.
Dieser Katalog, über den der sächsische Landesbischof Jochen Bohl mit seinen Eltern reden will, ist das neue Formular zur christlichen Patientenvorsorge. Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz haben zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen eine Handreichung in einer Auflage von 500.000 Stück aufgelegt. Es ist eine Hilfe, um eine Patientenverfügung zu erstellen, um also festzulegen, ob und wenn ja, welche lebensverlängernden Maßnahmen man am Ende seines Lebens noch wünscht. Dabei betont Jochen Bohl, der auch stellvertretender Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland ist:
Eine Vorsorgeverfügung kann nur dann im Ernstfall beachtet werden, wenn es auch jemanden gibt, der sich dafür einsetzt, dass diese Vorsorgeverfügung berücksichtigt wird. Und darum lautet die allererste und zweifellos wichtigste Frage bei jeder Form der Patientenvorsorge: Wer soll an meiner persönlichen Stelle entscheiden, wenn ich selber nicht mehr dazu in der Lage bin, für mich die entsprechenden Entscheidungen zu treffen?
Deswegen raten die Kirchen vor allem dazu, jemanden als Vorsorgebevollmächtigten oder Betreuer zu benennen, der im Falle, dass man selber nicht mehr entscheiden kann, den Willen des Patienten vertritt. Dies war auch die Kritik der Kirchen an der gesetzlichen Neuregelung zur Patientenverfügung, die am 1. September 2009 in Kraft trat. Danach ist eine schriftliche Patientenverfügung auch ohne die Benennung einer Vertrauensperson wirksam.
Die Erfahrung zeigt aber, dass sich das Lebensende auch durch eine Patientenverfügung nicht detailliert planen und nicht in allen Einzelheiten rechtlich regeln lässt,
erklärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. Die Kirchen halten passive oder indirekte Sterbehilfe für erlaubt, also den Verzicht lebensverlängernder Maßnahmen oder die Gabe von Schmerzmitteln, die den Tod schneller eintreten lassen können. Uneinigkeit besteht, ob dies nur für Patienten erlaubt sein soll, die im Sterben liegen, oder auch für Menschen mit schwerer Demenz und solchen, die im Wachkoma liegen. Die Position der katholischen Kirche ist, dass dies nur Menschen in der Sterbephase erlaubt sei.
Es geht hier tatsächlich um das Sterben lassen und nicht um die Initiative, jemandem zum Sterben zu helfen. Das ist der Unterschied. Und wir meinen, Wachkoma, das ist ja nun nicht eine Sterbephase, sondern das ist eine Phase, wo man helfen kann. Wir haben auch Erfahrung, dass Menschen nach langer Zeit auch wieder wach geworden sind.
In dem Formular zur Patientenverfügung ist aber auch entgegen der katholischen Position eine Formulierungshilfe angegeben, wenn man auf künstliche Ernährung beim Wachkoma verzichten möchte. Aktive Sterbehilfe wie das Verabreichen von Gift oder der assistierte Suizid, also die Bereitstellung von Gift, lehnen die Kirchen aber einmütig ab.
In dieser Frage sind die Kirchen auch beeinflusst von dem, was die Nationalsozialisten millionenfach an konkreten, menschenverachtenden Mordtaten verübten. Es gibt immer weniger Zeitzeugen des Nationalsozialismus, vor allem kaum noch Opfer, die die Geschichte ihres Überlebens erzählen können. Zu diesen wenigen gehört aber Rolf Josef, gebürtiger Berliner und Mitglied der jüdischen Gemeinde. Geboren wurde er 1920 und er hat es geschafft, in seiner Heimatstadt den Holocaust zu überleben. Seine Geschichte erzählt er immer wieder, vor allem Kindern und Jugendlichen. Ursula Voss-Henrich hat ihn zu Hause besucht.
Wie Rolf Josef auf seinem Sofa sitzt, im schwarzen Kordanzug mit einer Fotomappe auf den Knien, da wirkt er einfach wie ein freundlicher alter Herr, der aus seiner Jugend erzählt.
Ach, zeig mal.
Rolf Josef blättert in seinem Ordner, zeigt Fotos und bittere Erinnerungsstücke.
Und das war der Jungstern, den wir fest angenäht tragen mussten. Und da sind Kontrolleure rumgelaufen. Und wenn Leute mit Stecknadeln an, die sind da verschwunden.
Rolf Josef ist vor wenigen Wochen 90 Jahre alt geworden und dass er noch lebt, ist eigentlich ein großes Wunder. Als Berliner Jude ist er seiner Verhaftung durch die Nazis, dem Abtransport ins KZ und seiner Ermordung immer wieder entkommen. Er wuchs im Wedding auf, hier ging er zur Schule und hier bekam er schon als 12-Jähriger zu spüren, was da auf ihn zukommen sollte.
1933 bekam ich einen neuen Lehrer. Der kam in SA-Uniform zur Schule. Die erste Frage, die er stellte, war, ist hier ein Jude in der Klasse? Und als ich mich meldete, merkte ich gleich, na, von heute ab hast du bestimmt nicht mehr viel zu lachen. Und so hat er mich jeden Tag vorgerufen und hat mich geschlagen.
Rolf Josef erzählt seine Geschichte in einfachen Worten, wie seine Eltern in einem Möbelwagen abgeholt wurden nach Theresienstadt. Damals, am 6. Juni 1942, hat er sie zum letzten Mal gesehen. Ein paar Monate später wurde er selbst auf der Straße verhaftet und wochenlang von der Gestapo verhört und gefoltert.
Und dann die Fahrt nach Auschwitz, die war grauenvoll. Wie wir in einen Waggon kamen, 6 junge Leute gefesselt, mit 50 Frauen mit ihren Kindern, wie die geschrien und geweint haben. Da war ein Junge bei, das war ein Holländer, der hat gesagt, Kinder, ihr wisst ja nicht, wo wir hinkommen. Wenn wir so gefesselt nach Auschwitz kommen, gehen wir gleich in den Gasofen.
Doch Rolf Josef hatte zuvor eine Zange gefunden, mit der er die Handschellen öffnen konnte.
Da war uns ja alles egal. Da sind wir aus dem Zug gesprungen, aus dem Fahren und so.
Rolf Josef hat schon häufig diese Geschichte erzählt. Er muss nicht nach Worten suchen. Hunderte Male hat er Kindern und Jugendlichen in Schulen und Jugendzentren den Judenstern gezeigt und das Foto vom jüdischen Krankenhaus. Da wurde er unter dem Vorwand von Scharlach aufgenommen und als er abgeholt werden sollte, sprang er aus dem Fenster im zweiten Stock und flüchtete sich mit angebrochenem Rückgrat zur Mieze. Bei ihr, einer Lumpensammlerin, konnte er sich 3 Jahre lang mit seinem Bruder verstecken. Kurz vor Kriegsende wurde er verraten und noch einmal von der Polizei abgeführt.
Und als ich so ungefähr 200 Meter vom Polizeirevier war, habe ich zu denen gesagt, passen Sie mal auf, hier auf dieser Stelle können Sie mich erschießen. Denn das, was ich alles bis jetzt durchgemacht habe, das mache ich nicht nochmal durch. Da haben die beiden gesagt, wissen Sie was, wir lassen sie laufen. Die haben mir gesehen, der Krieg geht zu Ende, haben sie mich laufen lassen.
Rolf Josef ist in Berlin geblieben, seiner Heimatstadt, deren Dialekt er spricht. Der habe ihn auch oft geschützt, erzählt er. Durch seinen Berlinern habe man ihn nie als Jude erkannt. Schließlich kann Rolf Josef heute in Berlin den Jugendlichen das erklären, was sie sonst vielleicht nicht erfahren.
Zum Beispiel erzählt man ihnen nur, dass 6 Millionen Juden umgekommen sind. Aber wenn ich ihnen sage, dass sich Hitler auch andere Leute umgebracht hat, denn die haben über 500.000 Sinti und Roma umgebracht, Man hat Männer umgebracht, die schwul waren. Man hat selbst deutsche Kinder umgebracht, die geistig behindert waren. Man hat gesagt, das sind unnötige Fresser. Also darum kläre ich die Jugend auf, wie es damals in Deutschland war.
Im Bücherregal in seinem Wohnzimmer steht ein Rahmen mit dem Bundesverdienstkreuz. Gerne zeigt Rolf Josef auch den Brief, den die Bundeskanzlerin ihm geschrieben hat, mit Dank für sein Engagement in den Schulen. Eine Schülergruppe des evangelischen Gymnasiums Graus-Kloster war so beeindruckt von seinen Berichten, dass sie seine Geschichte aufgeschrieben und als kleines Buch herausgebracht hat. Das freut Rolf Josef besonders. »Ich muss weitermachen« ist der Titel des Buches, und soweit es sein Alter zulässt, macht Rolf Josef auch weiter und erzählt, was er erlebt und überlebt hat. Aber eines ist ihm auch wichtig zu sagen.
»Das zu überleben war keine Heldentat, das war eine Glückssache.«
Wie sagte doch einst der alte Reichskanzler Bismarck, »Glück ist der Spitzname Gottes«. Sie hören Glaubenssachen, das Religionsmagazin der Deutschen Welle. Vor 500 Jahren machten sich zwei unbekannte Augustinermönche auf den beschwerlichen Weg von Erfurt nach Rom, um vom Papst eine Ordensangelegenheit klären zu lassen. Der eine blieb unbekannt, der andere wurde weltberühmt. Martin Luther, theologischer Urheber und Lehrer der Reformation. 500 Jahre später sind es zwei evangelische Pfarrer, Vater und Sohn Gente, die sich auf die Spur Martin Luthers begeben. Daraus ist gewissermaßen ein evangelisches Pilgerbuch entstanden. Es war vor allem das Wiederentdecken des Pilgerns allgemein, das sie antrieb. Denn vor einiger Zeit sagte Hans Jochen Gente zu seinem Sohn Hans Albert:
Wieso gehen gerade evangelische Leute auf katholische Pilgerreise? Eigentlich geht das doch gar nicht. Da gab's doch Martin Luther, der 1510 nach Rom gelaufen ist. Darüber sollte man mal mehr machen.
Erinnert sich Pfarrer Hans Albert Gente. Da es in der evangelischen Kirche keine Reliquienverehrung gäbe, könne es für Protestanten im eigentlichen Sinne auch keine Pilgerreisen geben. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, machten er und sein Vater, auch er evangelischer Pfarrer, sich auf die Spurensuche. Auf die Spurensuche nach einem vergessenen protestantischen Pilgerweg, dem des Dr. Martin Luther nach Rom, wenngleich man bis heute die genaue Route nicht kennt.
Es gibt ja da kein Protokoll oder so etwas. Aber man kann allein zeitlich kann man diese Reise ziemlich genau eingrenzen. Und dass er da gewesen ist, das steht auch fest. Und die einzelnen Orte ergeben sich entweder daraus, dass Luther auch ganz konkret später in verschiedenen Zusammenhängen über diese Orte gesprochen hat und man gesehen hat, er hatte eine Anschauung davon.
Auch das Jahr der Lutherreise von Wittenberg zum Lieblingsplatz des Satans ist umstritten. Pfarrer Gente ist sich sicher.
Also Martin Luther war am 1. November 1510 noch in Halle. Das heißt, danach irgendwann ist er losgereist. Er war Weihnachten in Rom.
Der zu diesem Zeitpunkt 27-jährige Augustinerbruder hatte sich, wie es üblich war, gemeinsam mit einem Mitbruder auf den Weg gemacht, mit einem bis heute namentlich unbekannten Mönch. Luther sollte in Rom für die Reformbemühungen seines Chefs werben und, wenn möglich, dazu die Einwilligung des Papstes einholen. Luther scheitert letztendlich am großen Widerstand innerhalb des Ordens, aber auch durch den Papst selbst.
Also Martin Luther hat einen dienstlichen Auftrag gehabt, den er nach Rom bringen sollte, und das hatte Eile. Sonst würde man nicht um diese Zeit losreisen, das ist ganz klar.
Eine solche Reise war damals selbst im Sommer aber alles andere als einfach, meint Hans-Albert Gente.
Wir können uns heute die Strapazen des damaligen Lebens nur schwer vorstellen und des damaligen Reisens wahrscheinlich noch weniger. Im Wesentlichen ohne Geld war ja ein Bettelorden. Und dann mussten sie sehen, wie sie irgendwie unterkamen, eben bettelnd. Sie mussten sich das Nachtlager erbetteln und das Essen, was sie brauchten. Und das nun im Winter.
Von Erfurt ging es über Nürnberg, Augsburg und Ulm zum Bodensee, dann über das schweizerische Chur weiter nach Bologna, Florenz und Siena. Die Alpen überquerten die Mönche vermutlich über den Septimerpass, glaubt Gente zu wissen.
Der Pass selbst ist, ich habe mich auch erkundigt, der ist begehbar im Winter. Das würde funktionieren.
Ein Pass, der so eng ist, dass man ihn damals als Einbahnstraße von Norden nach Süden nutzte. Das Ziel aber, weshalb Luther und sein unbekannter Begleiter nach Rom gereist waren, erreichten sie nicht.
Es gibt eine Eintragung in den päpstlichen Akten mit dem Zeitvermerk Januar 1511. Die beiden Deutschen wurden abgewiesen.
Martin Luther schreibt 1519 über seinen Rombesuch 1510.
Es steht also so um Rom. Und doch kann kein noch so wichtiger Grund uns lösen und wegreißen von dieser Kirche. Im Gegenteil, je schlimmer die Dinge stehen, desto mehr müssen wir ihr beistehen und sie begleiten. Denn sie verachten und sich von ihr trennen, das fördert überhaupt nichts.
Nur wenige Jahre später jedoch wurde die Trennung der Kirche in zwei Konfessionen unvermeidlich. Das war Wulf Dieter über das Lesebuch Auf Luthers Spuren unterwegs, eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Italien. Wie gesagt, zusammengestellt von Hans-Albert Gente. Das Buch ist erschienen bei Van den Hoek und Ruprecht, hat 139 Seiten mit vielen Bildern und kostet 12,90 €. Auf den Spuren Martin Luthers reisten dieser Tage auch dessen kirchenoffizielle Nachfahren. Bis Mittwoch besuchte der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich, zugleich Vorsitzender der Vereinigung Evangelisch-Lutherischer Kirchen Deutschlands, mit einer hochrangigen Delegation Rom. Am Montag wurde die Gruppe von Papst Benedikt in Privataudienz empfangen. Es ging vor allem um Ökumene. Auf offene Ohren stieß der Vorschlag der Lutheraner, das bevorstehende 500-jährige Reformationsjubiläum im Jahr 2017 ökumenisch zu begehen. Unmittelbar nach der Begegnung zog Bischof Friedrich Resümee.
Ich habe in Deutschland ja schon ganz oft gesagt, dass es mir ganz wichtig ist, dass wir Lutheraner nicht das Jubiläum 2017 nur für uns feiern und vielleicht triumphalistisch oder so etwas, sondern dass wir das international und vor allem aber ökumenisch feiern wollen und insbesondere zusammen mit der katholischen Kirche. Und dass der Papst darauf eingegangen ist, das ist für mich fast die wichtigste Aussage in seiner Rede eben gewesen.
Lutheraner und Katholiken, erklärte Benedikt der 16., werden dann die Möglichkeit haben, weltweit ein gemeinsames ökumenisches Gedenken zu begehen. Dabei, so der Papst, müsse die innige Bitte um Vergebung für das einander angetane Unrecht und für die Schuld an den Spaltungen einen wichtigen Platz einnehmen. Zur Vorbereitung, darin sind beide Seiten sich einig, gehört auch eine Aufarbeitung der 1500 Jahre Kirchengeschichte, die der Reformation vorausgingen. Aus lutherischer Sicht müssten dabei allerdings auch die Missstände zur Sprache kommen, unter denen die römische Kirche im 16. Jahrhundert litt.
Ich denke, dass wir uns nicht distanzieren wollen von dem, was vor der Reformation geschah, aber dass natürlich durch die Reformation auch Missstände verändert worden sind in der römisch-katholischen Kirche. Martin Luther wäre vergleichsweise nicht unzufrieden mit der römisch-katholischen Kirche heute, auch wenn es natürlich auch da immer noch Differenzen gibt.
Martin Luther ist bis heute umstritten. Und seine drastische Kirchenkritik für viele Katholiken noch immer ein Stein des Anstoßes. Gleichzeitig schätzen aber immer mehr Theologen aller Konfessionen den Reformator aufgrund seines bedingungslosen Gottvertrauens, das ihn sogar Reichsacht und Kirchenbann ertragen ließ. Bischof Friedrich:
Ich habe in meiner kurzen Ansprache beim Papst gesagt, dass ich mich sehr freuen würde darüber, wenn es bis 2017 eine kritisch-konstruktive Würdigung des Wirkens Martin Luthers aus römisch-katholischer Sicht geben könnte. Ich habe mich gefreut, in den letzten Tagen doch ganz positive Worte über Martin Luther von katholischen Würdenträgern gehört zu haben. Es wäre natürlich schön, es würde entweder vom Papst oder von der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz wirklich auch ein offizielles Dokument dazu geben.
Nicht zuletzt brachte die Delegation auch das schwierige Thema Eucharistie zur Sprache. Während die Lutheraner alle getauften Christen zum Empfang des Abendmahls einladen, setzt dies aus römisch-katholischer Sicht weitere Übereinkünfte im Amts- und Kirchenverständnis voraus. Bischof Friedrich bat den Papst nun, zumindest für die zahllosen konfessionsverschiedenen Ehen in Deutschland, um Entgegenkommen.
Es ist unbestritten, dass es kirchenrechtlich möglich ist, aus seelsorgerlichen Gründen den evangelischen Partnern einer konfessionsverschiedenen Ehe zur Eucharistie zuzulassen. Da gibt es einen Kanon 44, der sagt, dass die einzelnen Bischöfe für ihre Diözesen das machen können oder auch Bischofskonferenzen für ihren Bereich. Und zum Beispiel die kanadische und die australische Bischofskonferenz haben dies bereits beschlossen. Und dazu gibt es bisher eben nicht den notwendigen Beschluss in der Deutschen Bischofskonferenz. Und meine Bitte an den Papst war eben, da ermutigend auf die Deutsche Katholische Bischofskonferenz einzuwirken.
Mal schauen, ob das tatsächlich passiert. Corinna Mühlstedt berichtete aus Rom. Bevor der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich in die ewige Stadt reiste, hatte er kirchenintern noch ein delikates Thema zu bedenken. Seit einigen Wochen gibt es in der evangelischen Kirche einen Streit um homosexuelle Paare im Pfarrhaus. 8 ehemalige Bischöfe hatten eine öffentliche Diskussion entfacht. In einem offenen Brief an die 22 evangelischen Landeskirchen appellierten sie, eine Reform des Pfarrergesetzes zu Fall zu bringen. Damit hatte es die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland im vergangenen November homosexuellen Pfarrern weiterhin ermöglicht, mit ihren Lebenspartnern im Pfarrhaus zu wohnen. In ihrem offenen Brief schrieben die 8 Altbischöfe, Homosexualität sei widernatürlich und schöpfungswidrig. Claudia Christoffersen mit Einzelheiten.
Sie haben gesagt, was Sie denken. Homosexualität hat keinen Platz im protestantischen Pfarrhaus. Das ist die Meinung 8 ehemaliger evangelischer Bischöfe. Dass Sie damit an die Presse gegangen sind, ohne mit den Bischöfen, die jetzt im Amt sind, darüber zu sprechen, ärgert den bayerischen Landesbischof Johannes Friedrich.
Ich habe grundsätzlich Probleme damit, wenn Personen, die im Ruhestand sind, sich in aktuelle kirchenpolitische Themen einmischen. Das finde ich nicht die richtige Art und Weise, wenn diese Kollegen sich an mich, an uns, an die amtierenden Bischöfe gewandt hätten in Briefen. Dann ist es ihr gutes Recht, wenn sie die Sorge haben, dass sie das in einem offenen Brief machen. Gefällt mir nicht.
Erst vor kurzem hatte Johannes Friedrich für seine Landeskirche grünes Licht gegeben. Das bayerische Pfarrhaus steht gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften offen. Die Entscheidung ging nicht ohne Zähneknirschen über die Bühne, wurde aber auf der letzten Landessynode in Neu-Ulm vom Kirchenparlament bestätigt. Bayern folgt damit einem Modell, das in anderen Landeskirchen schon Usus ist, zum Beispiel in Hessen und Nassau, im Rheinland oder in Nordelbien. 14 von 22 Landeskirchen haben die Öffnung des Pfarrhauses für Homosexuelle durchgesetzt. Die Altbischöfe wollen diesen Prozess aufhalten. Ulrich Wilkens war viele Jahre Bischof in Lübeck und ist Initiator des Protestschreibens. Er geht jetzt, nach der Veröffentlichung, sogar noch einen Schritt weiter und fordert den Ausschluss Homosexueller von der Ordination.
Es geht nicht nur um die Öffnung des Pfarrhauses, sondern es geht überhaupt darum, ob homosexuell lebende Christen ordiniert werden, also zu Pfarrern eingesegnet werden und in den Pfarrerdienst aufgenommen werden können. Also um dieses Gesamtproblem geht es, nicht nur darum, ob solche Paare dann in Pfarrwohnungen leben können.
Ulrich Wilkens und seine 7 Mitstreiter begründen ihre Kritik mit Verweis auf Aussagen des Neuen Testaments, die sich, so meinen sie, dezidiert gegen Homosexualität richten. Ob diese Passagen allerdings so nahtlos und normativ in die Gegenwart übertragen werden können, ist theologisch hoch umstritten. Die Altbischöfe werfen der EKD nichtsdestotrotz vor, mit ihrem Kurs dem Zeitgeist allgemeiner Liberalisierung hinterherzulaufen, statt den Mut zu haben, sich gegen ihn zu stemmen.
Die Schwierigkeit in unserer heutigen Zeit besteht ja darin, dass wir in einer Gesellschaft leben, deren Mentalität immer mehr nicht mehr christlich, manchmal sogar antichristlich ist. Wir müssen heute hier und an vielen anderen Punkten uns als Christen daran gewöhnen, dass christlich zu leben alternativ ist zu dem, was man in unserer Gesellschaft lebt und zu leben begehrt.
Landesbischof Friedrich fühlt sich in seiner Entscheidung von gesellschaftlichen Entwicklungen nicht unter Druck gesetzt.
Natürlich leben wir im 21. Jahrhundert, natürlich sind wir davon geprägt, wie Menschen heute denken. Wir leben nach der Aufklärung, aber ich meine, dass unsere Entscheidung ganz klar mit dem Gesamtzeugnis der Bibel übereinstimmt, wo ja davon die Rede ist, dass Menschen sich füreinander engagieren sollen, füreinander Verantwortung übernehmen sollen, dass Menschen in Treue zueinander halten sollen. Und all dies ist ja bei den von uns jetzt genannten homosexuellen Paaren, die in eingetragener Partnerschaft leben, der Fall.
Eines haben die 8 ehemaligen Bischöfe mittlerweile erreicht. Über das Thema Homosexualität und Kirche finden neue Grundsatzdebatten statt. Die Entwicklungen der letzten Jahre werden sie aber wohl schwer aufhalten können.
So, und zum guten Schluss nun Glauben direkt. Heute mit dem Moslem Haidar Omar.
Ich glaube an Gott und an Propheten und an Koran. Morgens früh zum Beispiel, ich bete, dass Gott hilft uns. Ja, zum Beispiel wie Opferfest, wir feiern auch mit Bekannten und Freunden und unserer Kinder. Und wir machen auch Abgabe, bisschen Geld zum armen Leute und Moscheen und so weiter. Zum Beispiel, ich war 98 in Deutschland und hatte, ich glaube, bis 2007, ich habe keine Aufenthalts gehabt. und ich habe immer gebetet und mit Gott gesprochen, dass mich hilft, meine Kinder, meine Familie. Und ich habe immer gesagt, warum die ganzen Leute, die haben Arbeit, haben alles und bei mir nicht. Ich habe gesagt, vielleicht, dass Gott probiert das als Probe oder ich weiß nicht. Aber am Ende hat alles geklappt. Da hat er richtig viel geholfen, Gott sei Dank.
Haidar Omar, selbstständiger Handwerker aus Köln in Glauben direkt. Das war's für heute in den Glaubenssachen. Eine gute Zeit wünscht Klaus Krämer.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.